dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Man sagt ja immer, dass es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten. Und ich würde sagen, das testen wir mal. Auf katholischen und evangelischen Webseiten gibt es eigene Rubriken, in denen die Leser ihre Fragen stellen dürfen und beantwortet werden die Fragen dann von studierten Theologen. Und ich habe daraus, und ich gebe euch mal ein Ehrenwort, dass das stimmt, völlig zufällige Beispiele ausgewählt, die wir hier besprechen können. Also es ist keine böswillige Auswahl. Und mal gucken, wie das so abschneidet. Und das mache ich zusammen mit Iska, Christian und Matthias. Hallo ihr drei.
Hallo.
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 Und ich überfalle euch sofort mit der ersten Frage. Und es geht darum, warum hat Gott seinem Sohn nicht geholfen? Und hier kommt im Wortlaut die dumme Frage. Liebes Redaktionsteam, warum hat Gott zugelassen, dass sein eigener Sohn gekreuzigt wurde? Er hätte doch die Möglichkeit gehabt, sein Kind zu retten. Wir würden doch auch unser Kind retten, wenn es in einer Notlage wäre und wir die Möglichkeit dazu hätten. Ist Gott vielleicht nicht allmächtig? Oder wollte er nicht? Mit besten Grüßen, Philipp. Und wir wollen mal, also Zitat Ende, wir wollen mal unterstellen, dass die Frage wirklich so gestellt wurde, ne? Und jetzt kommt also die dumme Antwort von Henning Keine. Er ist Pastor der evangelischen Kirche in Deutschland. Und ihr werdet vielleicht wissen wollen, was ist der Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Pastor. Bei den Katholiken gibt es tatsächlich einen kleinen Unterschied, aber bei den Protestanten nicht. Das ist einfach so, dass man es im Süden so und im Norden so sagt. Also er ist im Grunde einfach ein Pfarrer, angestellt bei der Kirche, studiert und so weiter, ne? Und er antwortet jetzt Folgendes. Lieber Philipp, Ihre Frage ist wie die Zwickmühle in einer Partie Mühle. Jede Antwort auf Ihre Frage bleibt ein riskanter Versuch. Drei Antworten versuche ich. Ich weiß, es gäbe noch viele weitere Antworten. Zunächst die erste Antwort. Gott trägt für die Hinrichtung Jesu keine Verantwortung. Der Prozess, der Jesus gemacht wird, wird von den Menschen geführt. Es sind Menschen, die zu Gericht sitzen und es sind Menschen, die ihn am Kreuz hinrichten. Das Leiden Jesu ist also nicht von Gott gemacht, sondern sein Tod ist das Werk menschlicher Willkür. Eine Gegenfrage an Sie, warum greifen hier die Menschen, die das sehen, nicht ein? Warum helfen Sie Jesus nicht vom Kreuz herab und beenden den Wahnsinn? Zitat Ende. Also das war der erste Teil von drei Teilen, aber ich halte hier mal an, damit wir den ersten Teil gleich besprechen können. Was stimmt da nicht? Was fällt euch ein? Zuerst Christian, bitte.
Die Antwort ist, es gibt keinen Gott, deswegen kann er auch nichts machen. Also das Gegenteil von Allmächtigkeit ist Allnichtigkeit.
Ich kann nur wieder sagen, die Lieblingsantwort der Theologen, die Menschen sind schuld. Halt's Maul.
Ja, und meine Antwort ist, also erstmal diese Gegenfrage, ne, warum greifen denn hier die Menschen, die das sehen, nicht ein, ist ja völlig irrelevant. Die Frage ist ja, warum greift Gott nicht ein? Ne? Und was die Menschen tun, spielt da überhaupt gar keine Rolle. Und das ist wieder so ein rhetorischer Trick, ne? Dass sie heißt, ja, sie haben's ja, haben ja alles gemacht. Ne? So, und dann das Nächste ist, dass uns ja das von den Evangelien teilweise, aber auf jeden Fall von den Paulusbriefen versichert wird, dass das ja der große Plan war von Gott, dass er seinen Sohn geopfert hat um der Menschen willen. Ja, das heißt, und wenn jetzt der Theologe hier sagt, Gott trägt keine Verantwortung dafür, ne, das ist eigentlich widersprüchlich gegenüber seiner eigenen Lehre. Dieser Sünden- und Erlösungslehre von Jahwe und Jesus.
Alternativantwort, Gottes Wege sind unergründlich. Oder, keine Ahnung, er hatte noch was auf dem Herz stehen, hat das dann nicht mitbekommen, irgendwie sowas.
Gut, dann gehe ich mal weiter zur zweiten Antwort des Theologen. Und zwar, sie lautet wie folgt, Zitat. Wenn Menschen das Leid und Sterben Jesu verursachen, dann passiert etwas mit Gott. Offensichtlich fühlt Gott sich in Jesus hinein und leistet in Sachen Mitleid Pionierarbeit. Mitleid entwickelt Gott in sich selbst. Gott spürt echtes Mitleid und macht es zu einem Teil unseres persönlichen Glaubens. Die Evangelien erkennen in Gottes Mitleiden eine gewaltige Kraftanstrengung. Sie zeigen uns in Jesu Todesstunde mächtige Bilder. Die Evangelien sprechen von Erdbeben, Dunkelheit, offenen Gräbern. Gott rettet also nicht vor dem Leid, sondern sein Mitleid weist neue Wege. Viele Menschen suchen Trost und hoffen, dass sie Gottes Mitleid in ihrem Leben hautnah spüren. Ein mitleidender Gott ist für den persönlichen Glauben oft hilfreicher als ein wütender Gott. Zitat Ende.
Der unbewegte Beweger fühlt sich bewegt und fühlt etwas ohne Neuronen. Es ist wunderschön.
Also wenn es eine Sache nicht braucht, um Mitleid hervorzurufen, dann wäre es ein Mensch mehr, der leidet. Ne? Das ist völliger Quatsch, was er sagt.
Gott entwickelt Mitleid in sich selbst oder Mittel entwickelt Gott in sich selbst. Heißt das, Gott war vorher nicht vollkommen und braucht ein Upgrade?
Gut erkannt. Gut erkannt. Ne? Ich finde es so lustig, was hier steht. Er leistet in Sachen Mitleid Pionierarbeit. Also wenn man das hinschreibt und man guckt sich das dann nochmal so an, was habe ich denn gerade geschrieben, ne, dass einem das nicht auffällt, dass das dämlich ist. Ne? Leistet in Sachen Mitleid Pionierarbeit, naja.
Ich glaube, Gott ist Christ. Und Christen haben ja oft erst Mitleid, wenn es in der eigenen Familie zuschlägt, das Schicksal. Ne? Und vielleicht war es von daher doch notwendig.
Ja, und dann der Schlusssatz von ihm war, ein mitleidender Gott ist für den persönlichen Glauben oft hilfreicher als ein wütender Gott. Aber er könnte ja auch eingreifen und was tun und helfen, ne? Und das wäre ja für den Glauben auch hilfreich, aber das... ja, okay. Gut, dann gehe ich gleich...
Ja, es ist insofern nicht hilfreich, als es erkennbar im Widerspruch zur Realität steht.
Ja.
Ja, so könnte man es auch sehen. Dann
ja, genau. Gut, dann gehe ich zur dritten Antwort.
Halten Theologen tatsächlich den Mitleidenden? Also er sagt quasi das, was er als Theologe tatsächlich denkt. Für den Glauben ist der Mitleidende Gott hilfreicher, wenn man ihn besser findet.
Und stell dir vor, du wärst Jesus, hängst da am Kreuz, ne? Weißt du, wie bei Monty Python, da kommen sie alle nacheinander und halten irgendwelche klugen Reden und du willst eigentlich nur runter. Ne? Und er sagt, ein mitleidender Gott ist für den persönlichen Glauben oft hilfreicher als ein wütender Gott.
Vor allem neben dir leiden auch noch zwei Gekreuzigte.
Genau. So.
Ich stelle mir das gerade vor, stell euch mal vor, wirklich die Feuerwehr oder so, der Notruf würde so funktionieren. Ja, also wir schicken jetzt niemanden, aber wir leiden wirklich mit ihnen mit ihren.
Wir schicken sofort Thoughts and Prayers.
Genau, ein Pionierprojekt. So, jetzt kommt die dritte Antwort und sie ist recht kurz und dann seid ihr gleich wieder dran. Zitat. Jesus setzt sich der tödlichen Gottverlassenheit aus. Und Gott schafft in dieser Situation eine neue Gottesbeziehung. Jesus eröffnet einen Zugang zur Erkenntnis Gottes. In seiner Fähigkeit zum Mitleid zeigt Gott seine echte Allmacht. In unserer Not ist Gott ein naher Gott, er greift tröstend ein, macht uns fähig, Mitleid zu haben und lässt uns handeln. Diese Nähe Gottes zu dem leidenden Jesus ist das, was ich als seine Allmacht verstehe. Diese Nähe ist uns im Glauben lebendig. Herzlich grüße ich Sie, Ihr Henning Kiene. Und ich muss eins noch sagen, bei all diesen Zitaten habe ich so Auslassungskürzungen drin, nur so Pünktchen zwischendrin, um so die wesentlichen Dinge drin zu haben und so Anekdoten und sowas. Das erinnert mich an meinen Hund Günther und so und der hatte eine Freundin, die hieß Maria und so. Das habe ich dann weggelassen. Ja, also seine Fähigkeit zum Mitleid, darin zeigt Gott seine Allmacht.
Er zeigt ja beides, Allmacht und Gottverlassenheit. Also die Allgegenwärtigkeit wird quasi dadurch aufgehoben, dass Jesus einer tödlichen Gottverlassenheit ausgesetzt wird. Es gibt offensichtlich keinen Widerspruch, der zu groß ist, als dass es nicht in ein christliches Gehirn hineinpasst.
Ja, und er sagt, er schafft damit, mit dieser Verlassenheit, dadurch, dass er weg ist, schafft er eine neue Gottesbeziehung. Ne? Also erstmals ist Gott nicht da, ne? Und da haben wir uns mittlerweile auch dran gewöhnt. Ne? Er öffnet ein
neues... Das ist Scheidung. Ne? Auf der einen Seite eine Scheidung als neue Beziehungsform. Ja,
genau. Ist gut, Strich drunter. Wir können vielleicht die ganze Antwort nochmal bewerten, sonst gehe ich sonst vielleicht zur nächsten Frage. Wer möchte?
Okay, ich habe hier noch was direkt zu dem. Also hier steht ja, in seiner Fähigkeit zum Mitleid zeigt Gott seine echte Allmacht. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Die meisten Menschen kennen doch irgendwie Mitleid. Und sei es nur mit eigenen Angehörigen oder so oder mit Selbstmitleid mit sich selber. Was hat das mit Allmacht zu tun? Wenn es was mit Allmacht zu tun hätte, dann wäre Mitleid und Allmacht schließen sich quasi aus. Wenn du allmächtig wärst, müsstest du ja nicht mitleiden, sondern würdest was tun, wenn dir da einer schon leid tut. Ne? Also ich sag's ja immer wieder, man würde hoffen, dass diese Leute sich mal selber zuhören würden, wenn sie irgendwas von sich
geben. Genau, stehen. Ein leidender Gott ist im Grunde dämlich, ne? Ist ein Dummkopf.
Es gibt ja eine offizielle biblische Antwort. Die offizielle Antwort ist völlig klar in der Bibel. Das musste so sein, weil Gott ja durch das Menschenopfer Jesus die Menschen erst von der Sünde erlösen könnte. Ne? Und so evangelikale Apologeten bringen ja häufig das schwachsinnige Beispiel, von einem Richter, der die Strafe verhängen muss, aber dann quasi selbst ins Gefängnis geht oder selbst die Geldstrafe zahlt, ne? Was dann irgendwie gerecht sein soll, was schon Schwachsinn ist. Und das steht bei Paulus. Ne? Jesus ist den Sühnetod gestorben. Das steht, soweit ich weiß, in allen vier Evangelien und sagen wir, diese ganze Vorstellung, dass Jesus zur gleichen Zeit wie die Passahlämmer geschlachtet wird in Jerusalem, das versinnbildlicht das Ganze auch. Und es steht auch in der Apostelgeschichte drin. Und das musste so sein, weil die ersten Christen oder Paulus dachte, das war so ein Plan, der schon in der Bibel so heimlich drin stand. Und das ist die offizielle biblische Antwort, die man auch oft genug von evangelikalen Christen noch hört. Und dass er die nicht bringt, sondern hier gleich nicht eine, nicht zwei, sondern drei irgendwie so Schwafelantworten bringt, das bestätigt das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also diese Entwicklung auch in der Theologie, dass die versuchen nur noch zu retten, was zu retten ist und haben im Grunde schon alles, die treiben quasi so nur noch auf so einem schwimmenden, weiß ich, bei Titanic, auf so einer schwimmenden Tür und das ganze Kirchenschiff ist schon untergegangen.
Kommen wir zur nächsten Frage, Frage 2. Und wie gesagt, ich habe das zufällig ausgewählt, nicht bösartig oder so, ne, sondern wo ich weiß, das ist schwierig und so, rein zufällig. Frage 2, was sagt die Bibel zur Liebe zwischen zwei Frauen? Und die dumme Frage lautet wie folgt. Hallo Frank, ich liebe eine Frau und bin selber eine und es verreißt mich innerlich. Was sagt die Bibel zur Liebe zwischen zwei Frauen? Ich bin Christin und ich möchte mich an der Bibel orientieren. Ganz liebe Grüße, Manu. Ja, und die dumme Antwort kommt von Frank Muchlinski. Er ist ebenfalls Pastor, evangelischer Pastor und aber Redakteur bei evangelisch.de. Das ist die Webseite, wo ich alle diese Fragen hergeklaubt habe. Und evangelisch.de ist praktisch die offizielle Webseite der Protestanten in Deutschland. Und er sagt Folgendes. Es ist eine einzige Antwort, aber ich habe sie jetzt so in so Teile zerteilt, damit wir immer schön schnell antworten können. Er sagt Folgendes. Zitat. Liebe Manu, ich weiß, dass es eine Menge von Menschen gibt, die der Ansicht sind, die Bibel würde vorschreiben, wie Familien auszusehen hätten oder wen man zu lieben hätte. Und ja, es gibt eine Stelle, in der wird deutlich gesagt, dass Homosexualität, zwischen Männern in diesem Fall, schlecht ist in Gottes Augen. Aber so zu argumentieren, wird der Botschaft der Bibel überhaupt nicht gerecht. Die frohe Botschaft, die in der Bibel bezeugt wird, ist, dass Gott ein niemals endendes Interesse an den Menschen hat und alles, wirklich alles tut, um seine Liebe spüren zu lassen. Zitat Ende. Es geht noch weiter, aber ich halte hier erstmal an. Kommentare dazu?
Ja, das ist echt eine dumme Frage, denn sie sagt ja, diese Liebe zu der Frau zerreißt sie oder verreißt sie. Das klingt, als wüsste sie schon, was in der Bibel steht. Ne? Warum fragt sie denn dann?
Gut beobachtet, ja.
Na, also das passt. Ich weiß nicht, ob das so eine erfundene Frage ist, aber sie weiß genau, dass die Bibel das nicht gut heißt. Da gibt es ja bei Paulus so eine Stelle, ne, dass sie da den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht haben. Und auch die Frauen werden da, glaube ich, ausdrücklich genannt. Aber sie will jetzt noch vom Pfaffen hören, dass es doch erlaubt ist. Ne? Man braucht ja immer eine Ausrede dafür.
Ist ein adäquater Kommentar?
Ja, wir verstehen das. Ja.
Zeigt sich, dass sich dies reinzecken in alles, was menschliches Wesen ausmacht, so eine typische religiöse Sache ist. Essen, Trinken, Sex, überall haben die was mitzureden und irgendwie wird alles schuldig gemacht. Und deswegen sieht man schon bei der Frage, die Frau fühlt sich schuldig, völlig sinnlos.
Ja. Und er sagt, dass es der Botschaft der Bibel überhaupt nicht gerecht wird und so weiter. Also die Bibel ist da sehr eindeutig. Es gibt ja diese Stellen im dritten Buch Mose, Kapitel 18 und Kapitel 20, aber es gibt noch viele, viele weitere, auch im Neuen Testament. Und es gibt einen 5 Kilometer langen Wikipedia-Artikel, ich glaube, der heißt Homosexualität in der Bibel oder sowas, wo das alles aufgelistet wird. Also es ist wirklich viel und es ist auch aussagekräftig, was nicht erwähnt wird. Also Jesus beispielsweise in seiner Bergpredigt erwähnt ja alle Dinge, mit denen er nicht einverstanden ist, und da ist es nicht dabei. Also war er wohl damit einverstanden und so, ne? Also das ist einfach unseriös, was er hier sagt. Und dann, dass er sagt, Gott hat ein niemals endendes Interesse an den Menschen und tut alles, wirklich alles, um ihn seine Liebe spüren zu lassen. Ne? Da mal ins Alte Testament blicken, wo wir diesen Gott ja direkt sehen. Ne? Der ist ja im Neuen Testament nur unmittelbar, also mittelbar da, aber im Alten Testament direkt, und er bringt ja alle nur um. Er ist ja nur destruktiv. Er bringt Leute um, er bringt Plagen, er mordet Kinder und so weiter. Und Jesus bringt dann die Hölle. Ne? Also diese Liebe kann er sich sonst wohin stecken.
Er schlägt sie aber mit Liebe, das wissen wir auch von Papst Franziskus.
Ja, genau. Und seinen Sohn bringt er um, ne? Am Kreuz. Na gut.
Er verzerrt ja hier die Bibel völlig und blendet aus, dass das Ziel der Bibel von vorne bis hinten gottgefälliges Leben ist. Ne? Und das ist halt nicht Leben, wie du es willst, sondern wie Gott es will. Und die Bibel glaubt zu meinen, was Gott will. Und gleichgeschlechtlicher Sex gilt als unnatürlich und reproduktionshemmend. Und damit sind Gott und Elon Musk und Michael Blume nicht einverstanden.
Ich lese euch mal den nächsten Satz vor, weil jetzt geht es praktisch satzweise vorwärts und dann könnt ihr dann gleich daran anschließen. Also Zitat. Verbote, die die Liebe beschränken wollen, können für Christinnen und Christen nicht gelten, die nach dem höchsten Gebot leben sollen. Und das heißt, liebt Gott und liebt einander. Zitat Ende. Ja, Christian, was meinst du?
Ich bin sprachlos, tut mir leid, ich gebe auf.
Iska?
Das mit der Liebe ist ja eigentlich auch ein schöner Trick, weil man kann ja sagen, ja, ihr dürft ja lieben, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir euch deswegen gleich Rechte geben. Das ist ja eigentlich auch ganz nett gemacht, weil ich weiß zum Beispiel, dass unglaublich viele damals, als es um die Abstimmung der Ehe für alle ging, vor ein paar Jahren, da, also gerade so aus den christlich geprägten Parteien waren doch dann schon die meisten Gegenstimmen.
Er sagt ja, das höchste Gebot lautet, liebt Gott und liebt einander. Und das ist falsch. Also das ganze Thema ist komplexer, aber liebt einander, die Nächstenliebe, ist ja keine erotische Liebe. Ne? Man soll nicht seine ganze Nachbarschaft irgendwie da lieben, ne? Und dann, ne? Ne? Ich meine, auch mal abgesehen von Sex, nehmen wir an, es wäre jetzt kein Sex im Spiel und sowas, ne? Aber das ist einfach Unsinn. Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Liebe und diese Liebe ist mit Nächstenliebe nicht gemeint. Naja, ich habe noch ein weiteres Zitat, und zwar es lautet wie folgt, Zitat. Es gibt Menschen, die Bibel dazu missbrauchen, ihre lieblose und engstirnige Welt sich zu rechtfertigen. Sie halten letztlich nicht die Bibel, sondern ihre eigene Interpretation der Bibel für heilig. Zitat Ende. Ja, Matthias.
Gott ist ja immer der eigenen Meinung, ne? Und was Frank von evangelisch.de nicht merkt, ist, dass er ja jetzt auch nur seine eigene Meinung auf Gott zurückführt. Naja, tut ja nichts anderes. Es sind immer die anderen, denen das vorgeworfen wird, aber man selber tut ja das Gleiche.
Und ich schicke gleich das letzte Zitat dahinter und dann kommt der Christian dran. Es lautet, Zitat. Wenn du jemanden liebst, dann liebe. Wer liebt, orientiert sich an der Bibel. Ihr tut niemandem weh und Gott schon mal gar nicht. Ganz liebe Grüße, Frank. Zitat Ende. Christian.
Ja, es, die Menschen, die die Bibel missbrauchen, ihre lieblosen und engstirnigen Weltsicht zu überrechtfertigen, nennt man religiöse Menschen. Und ich glaube, mit dem letzten Satz würde er gewissen anderen Pastoren in Bremen vielleicht nicht nach der Zunge reden. Es ist, die Bibel liefert offensichtlich nicht ein moralisches Gerüst, was so hart ist, dass man nicht gegenseitige Auffassungen ausschließen kann.
Ja, und ich erinnere an das Jahr 2017, ne, wo die gesamte CDU und die CSU dagegen gestimmt haben, also die Hände blieben unten bei der Abstimmung, ob die Ehe für alle sozusagen auf die Tagesordnung kommt. Ne? Das ist ein Bild, das werde ich nicht vergessen, weil ich es mir mal sogar als Screenshot irgendwie abgespeichert habe in meiner Fotolibrary. Ne? Der ganze linke Teil des Bundestags, Hände hoch, der ganze rechte Teil, es war halt dann die CDU, CSU, Hände unten und so weiter. Ne? Und die haben alle keine Ahnung von der Bibel.
Die haben gerade in die Bibel reingeguckt.
Genau. Ein riesiges Missverständnis und alle gleich komisch, ne? Ja. Und dann, ihr tut niemandem weh und Gott schon mal gar nicht. Ja, ich meine, ist schon irgendwie logisch, was soll einem perfekten Wesen, das nur so aus so einer wabernden Wolke oder aus irgendwas besteht, auch schon wehtun, aber in der Bibel steht es anders. Ne? Da war ihm nichts recht und die kleinste Kleinigkeit, wenn du deine Kräuter in der falschen Pfanne gebraten hast, also praktisch zum Opfern, ne? So Opferkräuter, ne? So für den Duft, ne? Dann hat er die Leute schon umgebracht und die ganzen Familien mit ihnen und so fort. Ne? Also ihr tut niemandem weh, Gott schon mal gar nicht, also keine Ahnung, was das für ein Gott sein soll, von dem habe ich noch nie was gehört.
Sünde ist ein Verbrechen gegen Gott.
So. Und mit dem Schwung gehen wir in die dritte Frage. Und die dritte Frage lautet, ist Jesus Gott? Und die dumme Frage ist jetzt ein bisschen länger. Also es sind im Grunde vier kleinere Fragen, aber ist leicht zu verstehen. Und sie lautet wie folgt, Zitat. Ein Kollege meines Mannes ist Moslem und stellte mir mehrere Fragen, auf die ich leider kaum eine Antwort hatte, da ich die Bibel nicht so gut kenne. Erstens, Christen behaupten, dass Jesus Gott ist. Wo in der Bibel sagte Jesus selbst, dass er Gott ist? Zweitens, hat sich der Glaube, dass Jesus Gott ist, erst später entwickelt? Und drittens, wenn Jesus Gott ist, warum wusste Jesus dann nicht, wann der Tag des jüngsten Gerichts kommt, als er gefragt wurde? Und viertens, warum beten Christen zu Jesus, obwohl Jesus nur allein zu Gott betete? Zitat Ende. Also diese Frage ist gar nicht so dumm, aber
die kommt ja auch von der muslimischen Fragesteller. Genau.
Aber wie kann man...
Nein, von dem Kollegen, von einem Kollegen meines Mannes zum Muslim. Das ist jetzt nicht der muslimische.
Ich frage vor einen Freund.
Wenn man sich überlegt, ne, was da für eine Karriere dahinter steht. Eine Religionsunterricht, dann in die Kirche gegangen und so und weiß also diese Antworten nicht. Das ist ja schon erbärmlich, ne? Gut, und deswegen also die dumme Antwort wiederum vom gleichen Pastor, von Frank Muchlinski, wiederum Redakteur bei evangelisch.de. Und er sagt folgendes, Zitat. Liebe Frau Steiner, es muss nach christlichem Verständnis nicht in der Bibel stehen, dass Jesus sagt, ich bin Gott, damit Christen das glauben können. Die Bibel ist, anders als der Koran, ein Glaubenszeugnis, das nicht direkt von Gott kommt. Gott hat sich in Jesus Christus den Menschen direkt offenbart. Die Bibel erzählt nur indirekt von Gottes Offenbarung, sie ist es nicht selbst. Die Tatsache, dass Jesus in den Evangelien das nicht von sich selbst sagt, spielt für den christlichen Glauben keine Rolle, denn andere Bibelstellen sagen es über ihn. Zitat Ende. Die Antwort geht noch weiter, aber ich halte hier erstmal an. Ja, also er sagt, das muss gar nicht, es reicht, wenn das die Bibel irgendwie mal sagt. Ja,
ja, damit würde er dann aber bestätigen, dass sich das erst später herausgebibelt hat. Denn was später kommt, ich weiß nicht, ob es für Paulus schon steht, aber es wären ja auch schon zwei Jahrzehnte, sagen wir mal, später. Oder in den Evangelien, das war dann 50, 60 oder noch später. Ja, dann hat es sich halt später herausgebildet. Ne?
Ist gar? Ja.
Ich meine, woher soll man es sonst auch wissen, wenn Jesus es nicht selber sagte? Und das hätte man ja vielleicht sonst erwähnt. Ne?
Hat er gerade gesagt, dass der Koran direkt von Gott kommt, die Bibel aber nicht?
Ja.
Ja, aber die Bibel wird durch den Heiligen Geist inspiriert, ja. Und das ist insofern einfacher, weil die Bibel ja auch quasi am Anfang live mitgeschrieben wurde, als die Vorredner, was immer die auch waren, die Sektenführer, ihre Meinung hatten, und dann später wurde sie kanonisiert. Also sie war sehr flexibel am Anfang und mittlerweile ist sie auch wieder flexibel, weil man rein und raus liest, was passt. Und das, ob Jesus Gott ist oder so, da haben sich eine Menge Menschen müssten sterben dafür. Und jetzt interessiert das kein Mensch mehr. Also bis auf natürlich der Fragesteller da.
Wir gucken mal, wie die Antwort weitergeht. Und ich lese euch die nächsten paar Verse praktisch vor, also ein paar Zeilen vor. Ne? Zitat. Hinter der Aussage, dass Jesus Gott ist, steht die sogenannte Vorstellung der Trinität Gottes. Also das Bekenntnis von dem einen Gott in drei Personen, in Anführungszeichen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für den christlichen Glauben ist eben die Vorstellung, dass Gott, der Schöpfer selbst, in Jesus Mensch wurde und weiter durch den Heiligen Geist wirkt, die wichtigste Grundlage. Er ist trotzdem der eine. Zitat Ende. Was meint ihr?
Das war das Ergebnis eines politischen Kompromisses und sollte eigentlich das Ende des Christentums gewesen sein. Aber irgendwie hat sie diesen logischen Fehlschluss überlebt, dass 1 gleich 3 ist.
Also ist das jetzt oder ist das nicht? Ne? Ist ja, also Matthias, kannst du da vielleicht Licht reinbringen?
Also als Logiker quasi, der ich ja nicht bin, aber muss ja jetzt Logik nur verstehen, nicht ausgewiesener Logiker sein, merkt man sofort, dass das in sich widersprüchlich ist. Die müssten wir bei Gelegenheit nochmal rauskramen.
Transitivität, eine Verletzung der Transitivität. Hm.
Okay, und dann hat ja diese Frau Steiner gefragt, wieso wusste Jesus nicht die Antwort, als er gefragt wurde, wann der Tag des jüngsten Gerichts kommt, ne? Und als Gott müsste das ja wissen und als Jesus hat das nicht gewusst, was ist da los, ne? Und dazu gibt es jetzt folgende Antwort. Zitat. Zu der Frage nach dem jüngsten Gericht. In der Tat steht im Matthäusevangelium folgender Satz von Jesus. Zitat. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Zitat Ende. Zu lesen Matthäus Kapitel 24. Und gemeint ist also das Datum des jüngsten Gerichts, sagt jetzt der Pater. Ich zitiere weiter den Pater. Er sagt, diese Aussage könnte man durchaus dazu verwenden, die Göttlichkeit Jesu in Frage zu stellen. Denn wenn er Gott ist, warum weiß er es dann nicht? Christen müssen sich der Tatsache stellen, dass die Bibel ein Zeugnis unseres Glaubens ist, nicht aber direkte göttliche Offenbarung. Sie steckt voller Widersprüche, die daraus resultieren, dass sie eben von Menschen verfasst wurde. Zitat Ende. Also, die Menschen sind schuld, was meint ihr?
Den jüngsten Tag vorherzusagen ist so schwierig wie das Ende dieses Podcasts. Und
wahrscheinlich kommt der jüngste Tag eher.
Aber ich glaube, einige werden den Tod nicht schmecken, bevor dieser Podcast zu Ende ist. Und dass die Bibel da eben solo scriptura gerade aus dem Fenster geflogen ist, ist auch sehr bezeichnungswert. War der evangelisch? Der war evangelisch, oder? Verrat der eigenen Überzeugung. Wunderbar, weiter so.
Er sagt hier, Christen müssen sich der Tatsache stellen, dass die Bibel ein Zeugnis unseres Glaubens ist, nicht aber direkte göttliche Offenbarung. Also das klingt hier wie so eine Art Ausrede. Ne? Wir akzeptieren das, was wir akzeptieren können und was wieder irgendwie Schwachsinn ist, das verwerfen wir, wenn wir wollen. Jetzt macht er weiter. Sie steckt voller Widersprüche, die daraus resultieren, dass sie eben von Menschen verfasst wurde. Ja, aber es heißt ja dann hier, dass die Vorstellung auch in sich widersprüchlich ist. Und dann muss sie eben falsch sein. Und dann kann man ja, dann müsste man konsequenterweise sagen, also so kann es schon mal nicht sein.
Ja, genau.
Also
richtig. Und die Dinge, die für wahr gehalten werden, ich meine, welchen Maßstab legt man an da an? Also wenn man sagt, okay, eine Sache, die irgendwie offensichtlich widersinnig ist, ne, das können wir jetzt ja dann mal wegstreichen, das war vielleicht wirklich irgendwie eine Einfügung oder jemand hat sich einen Scherz erlaubt oder keine Ahnung. Ne? Aber es sind ja auch die zentralen Glaubensinhalte ebenso widersinnig. Die ganze Gottesidee ist widersinnig. Ne? Und übrigens, die Katholiken sagen ja, dass die Bibel genauso ist, wie Gott sie haben wollte. Und gut, jetzt ist er halt Protestant, aber dass er da jetzt zu einer ganz anderen Auffassung kommt, finde ich also nicht glaubwürdig. Okay, dann gehe ich mal weiter. Und zwar der letzte Teil seiner Antwort lautet wie folgt, Zitat. Vielleicht war dieser Satz von Jesus auch einfach der Versuch von Matthäus, deutlich zu machen, dass Jesus zu Lebzeiten eben ganz Mensch war. Also nicht ein auf Erden wandelnder Gott, sondern eben Gottes Sohn, ein echter Mensch, der, und damit zu Ihrer letzten Frage, wie alle Menschen auch zu Gott betete. Nun habe ich viel geschrieben und ich bin mir sicher, dass all das für einen muslimischen Menschen nur dann verständlich ist, wenn er sich auf die Denkweise einlässt, die dem christlichen Glauben zugrunde liegt. Mit herzlichem Gruß, Ihr Frank Muchlinski. Also Jesus war eben ganz Mensch und als ganz Mensch eben nicht Gott und dann wusste er es halt nicht, ne? Christian.
Ganz menschlicher Zauberer, weil er hat ja eine Menge Tricks auf Lager gehabt. Ne?
Ja, komisch, ne?
Über Wasser laufen und Fische und diesen anderen Krempel, den er so gemacht hat. Die Teufel austreiben und so. Also, nee. Oder Ohren kleben. Ohrenoperationen hat er auch gemacht hier. Ja, das, was so typisch so Menschen machen den ganzen Tag.
Er war auch außerdem sündlos, von einer Jungfrau geboren, wie alle Menschen.
Ja, es kommt vor.
Und andere Sachen konnte er durchaus vorhersagen. Ne? Also, dass es zu Verfolgungen kommt und dann letztlich die dem Einnahme von Jerusalem. Das konnte er alles hervorsagen, nur halt den Tag des Herrn nicht.
Und ist da nicht noch ein Betrug drin, wenn er sagt, ich bin mir sicher, dass dies nur dann verständlich ist, wenn er sich, also dieser muslimische Fragesteller, ne, sich auf die Denkweise einlässt, die dem christlichen Glaube zugrunde liegt. Das ist doch eigentlich Betrug, weil wahre Dinge sind so überzeugend durch Beweiskraft, ne, dass du eben jede Frage beantworten kannst und sagen, ja, das kann ich dir beweisen, du kannst hier nachmessen, ne, dass es jeden Einwand übertrumpft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch nicht wahr. Ne, und also kein Wissenschaftler würde sagen, ja, also die Dinosaurier sind ausgestorben vor 65 Millionen Jahren, wenn man sich auf meine Denkweise einlässt und so. Ne? Das ist doch Schmu. Wenn das auf einer Konferenz vorgetragen würde, dann würde der ganze Saal in Lachen ausbrechen. Ne? Entweder hast du die Beweise oder nicht.
Man muss sich halt erst auf die Vorstellung von der flachen Erde einlassen, bevor man das richtig beurteilen kann.
Christian, wenn du einen Prüfling hast, ne, bei deinen Uni-Prüfungen, ne? Und dann sagt ja der Student, ja, Sie müssen sich aber auf meine Denkweise einlassen, ne? Sonst habe ich ja gar keine Chance hier, ne?
Die hat sich ja schon vorher auf meine Denkweise eingelassen.
Ja, er sagt doch, die Bibel steckt voller Widersprüche, die daraus resultieren, dass sie eben von Menschen verfasst wurde. Ja, diese christliche Glaubensvorstellung wurde eben von Menschen erdacht und hält Widersprüche. Und dann müsste man ehrlicherweise sagen, wenn man da einen Widerspruch erkennt, dann sollte man da nicht dran glauben. Aber er sagt, ja, irgendwie scheint er das für eine Rechtfertigung zu halten, widersprüchliche Sachen zu propagieren, weil die von Menschen kommen und nicht von Gott.
Genau, er müsste,
um es mit Iskar zu sagen.
Er müsste im Grunde drunter schreiben, PS, glaub's einfach, du blöde Kuh. Ja. Naja, gut.
Ich glaube, weil es absurd ist.
Jetzt komme ich zur letzten und vierten Frage und da habt ihr es geschafft. Und zwar, sie lautet, wie können alle Menschen von Adam und Eva abstammen? Und das ist nur wirklich eine dumme Frage, ja. Und diese Frage, ja, bitte Leute, ne, für mich ist es auch sechste Stunde. Ich lese sie euch mal vor. Zitat. Hallo, ich habe eine Frage zur Schöpfung der Menschen. Gott schuf Mann und Frau, soweit okay. Sie bekamen Kain und Abel, okay. Kain erschlug Abel oder umgekehrt, weiß ich nicht genau. Nun zu meiner Frage. Es kamen ja hinterher noch Menschen. Woher? Da muss ja der Bruder der Schwester beigewohnt haben, also Blutschande. Oder wie ist das? Unser Pastor kann mir darauf keine Antwort geben, windet sich drumherum, wäre dankbar für eine Erklärung. Gottes Segen für euch. Zitat Ende. Und die dumme Antwort kommt wieder von Frank Muchlinski, Pastor, studiert, Redakteur bei evangelisch.de und er sagt Folgendes, also ich habe es wieder ein bisschen gekürzt und ich werde euch jetzt nur mal den ersten von drei Teilen vorlesen und es startet wie folgt. Zitat. Liebe Fehle, Fehle ist der Name, Vorname der Frau, liebe Fehle, die Schöpfungsgeschichte erzählt eine Geschichte darüber, warum die Welt wohl so ist, wie sie ist. Warum gibt es Geschlechter? Warum gibt es Tag und Nacht, Land und Meer? Warum tragen Menschen Kleidung und schämen sich, wenn sie nackt sind? Warum müssen wir so hart arbeiten, um unser Essen zu bekommen? Warum haben Frauen bei der Geburt so schlimme Schmerzen? Warum bringen wir einander um, selbst ein Bruder den anderen? Allerdings werden die Fragen nicht in einer Weise beantwortet, die unseren heutigen Regeln entspricht. Heute versuchen wir meist, uns diese Fragen durch wissenschaftliches Arbeiten zu erklären. Wir stellen Theorien auf und versuchen, diese Theorien möglichst an vielen Punkten durch Beobachtungen zu bestätigen. So denkt die Bibel nicht. Die Bibel schreibt Geschichten auf, die nicht belegbar sein müssen. Zitat Ende. Christian.
Die Frage, wer mit wem gepoppt hat, wird jetzt nicht beantwortet hier. Also, auch wenn es die letzte Stunde ist, wollen wir wissen, hat der Papa mit der Tochter oder der Sohn mit der Mutti oder die Geschwister untereinander? Wie genau, wer mit wem? Das ist, ganze Seiten sind in der Bibel mit wer wen gezeugt hat. Und jetzt, wo es endlich mal hier ums Knattern geht, da windet er sich hier rum. Also selbst wenn es eine fiktive Geschichte ist, ja, könnte man ja ein paar jungfräuliche Geburten da einstreuen. Das ist ja nicht so unüblich, ne? Also sozusagen, auch für eine Story ist das scheiße, ne? Und jetzt zu sagen, okay, Wissenschaft ist das eine und Bibel ist das andere, da wirft er auch wieder eine Menge aus dem Fenster raus, was ja wirklich schade ist. Aber vielleicht ist Wissenschaft ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, eine gute Story zu haben.
Mir sticht hier der Satz ins Auge, die Schöpfungsgeschichte erzählt eine Geschichte darüber, warum die Welt wohl so ist, wie sie ist, also wohl spekuliert. Warum gibt es Geschlechter, warum gibt es Tag und Nacht, warum müssen Frauen bei der Geburt schlimme Schmerzen haben? Also er gibt quasi zu, dass hier total primitive, ahnungslose Leute in die Welt Dinge hineininterpretiert haben, was ja religiöse, ich sage ja immer, Wissenschaftler erklären die Welt, Gläubige interpretieren sie. Wir haben halt gesehen, ja, warum haben Frauen Schmerzen? Und was ich immer sage, die Bibel fängt schon an mit einer Theodizee. Jeder weiß, wenn ein guter Gott die Welt gemacht hätte, dann hätten Frauen keine Schmerzen bei der Geburt. Dann gäbe es nicht diese Fressen und Gefressen werden und dann müsste man auch nicht hart arbeiten. Deswegen ja die Vorstellung vom Paradies. Und man nimmt also quasi diese kognitive Dissonanz schon wieder wahr. Ich habe es jetzt bestimmt schon ein, zwei Mal gesagt in diesem Podcast. Und dann baut man sich eine Ausrede, wo es wieder die Schuld der Menschen ist und die sollen gefälligst die Klappe halten. Aber letztlich gibt er hier zu, das ist alles nur dumme Spekulation und Interpretation. Das kommt gar nicht von Gott. Dann könnte man es ja noch ernst nehmen. Sondern da haben sich irgendwelche primitiven Leute, die gerade mal wahrscheinlich in so einen Schlamm reinritzen konnten oder auf so Papyrus schreiben, haben sich da irgendwelche Geschichten ausgedacht. Das kann man doch nicht ernst nehmen.
Und er sagt ja, allerdings werden die Fragen nicht in einer Weise beantwortet, die unseren heutigen Regeln entspricht. Ne? Aber entscheidend ist ja letztlich, egal wie er das jetzt ausdrückt, ist das wahr? War das so? Und dann sagt er am Schluss noch, das muss gar nicht belegbar sein. Ja gut, was? Hier wird, er wird ja wirklich gefragt, was ist tatsächlich passiert? Und weil letztlich woher wir alle Menschen kommen, ist ja ein Fakt, ist ja keine Sache der Interpretation und so. Entweder stammen wir von Affen ab oder von Schmetterlingen oder von Adam und Eva oder sonst irgendwas. Ne? Das sind ja reine Fakten. Und er versucht jetzt einfach, diese Antwort nicht zu geben.
Der Witz ist ja, er sagt hier, das muss nicht den heutigen Regeln, man würde sagen Standards. Ne? Und Standards sind halt so gut, wie man sie hält. Aber die Frage, müssen die nicht mit ihren Geschwistern gepoppt haben? Oder, das sagt Fehle ja noch gar nicht, mit der Mutter. Oder mit der Tochter, die entspringt ja nicht modernsten wissenschaftlichen Standards, ne, sondern die hätte man sich in dem Moment schon stellen können, als der erste Typ mit dieser Geschichte um die Ecke kam. Und was du gerade sagst, Jörns, das ist wieder so typisch Theologie. Die Bibel beschreibt Geschichten, die nicht belegbar sein müssen. Nein, die Geschichten sind nicht belegbar und sie sind, erkennbar falsch. Ne? Das auf theologisch sagt er dann, die müssen nicht belegbar sein, aber es sind Geschichten, die so unsinnig ist, dass selbst jemand, der erklärtermaßen wenig Ahnung von der Bibel hat, sofort schon die Widersprüche erkennen kann. Darauf basiert er sein ganzes Weltbild und versucht das auch noch zu verteidigen. Irgendwann, wenn man, der Typ ist ja für diese Fragen zuständig ist, müsste man doch irgendwann mal erkennen, was man auf was für einem Holzweg man da ist.
Ja, aber es gibt Geld, verstehst du? Er muss ja leben von irgendwas.
Ja, und wir machen das ja auch.
Also was uns wie ein Holzweg erscheint, erscheint dem Theologen wie dieser goldene Pfad diesem Musical da mit dem.
Und es ist ja ein Unterschied, ob eine Sache nicht belegbar ist, nach dem Motto, wir waren ja nicht dabei oder so, ne? Ob eine Sache nach allem, was man irgendwie wissen kann, einfach falsch ist, einfach gelogen. Ne? Und da kann man es jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht direkt belegbar, aber könnte so gewesen sein. Ne? Das ist ja völliger Unsinn. Okay, ich gehe weiter in den zweiten Teil der Antwort. Ich habe drei Teile insgesamt und er lautet wie folgt. Zitat. Der Bibel geht es darum, in kleinen Episoden eine große Geschichte zu erzählen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und darum ist bei den Antworten auf die vielen Fragen auch immer Gott im Spiel. Wie ist die Welt entstanden? Gott hat sie gemacht. Warum gibt es Mann und Frau? Weil Gott die Menschen so schuf. Warum müssen wir so hart arbeiten? Weil es Gottes Konsequenz aus der Tatsache ist, dass der Mensch sich nicht an seine Gebote hält. Immer ist Gott im Spiel. Zitat Ende.
Die theologische Ausrede ist, warum ist was nicht so, wie man sich das vorstellen würde beim guten Gott, ist immer die Antwort, der Mensch ist schuld. Hier sagt Herr Muklinski das sogar selber. Warum müssen wir so hart arbeiten? Weil es Gottes Konsequenz aus der Tatsache ist, dass der Mensch sich nicht an seine Gebote hält. Also sehr, nicht nur schlecht, sondern auch sehr vorhersehbar, Herr Muklinski.
Hier kommt der dritte Teil der Antwort und sie lautet wie folgt. Zitat. All diese Brüche und Ungereimtheiten spielen für die Bibel keine Rolle. Es geht ihr nicht darum, in unserem Sinne historisch oder wissenschaftlich zu sein. Die Bibel erzählt die Geschichte der Welt als die Geschichte Gottes mit der Welt. Und diese Geschichte hat für diejenigen, die sie geschrieben haben, eine viel größere Wahrheit, als Logik das hat. In der Hoffnung, dass Ihnen das weiterhilft, Ihr Frank Muchlinski. Zitat Ende. So, was meint ihr? Und ihr könnt auch ein Fazit dahinter gleich setzen, wenn ihr wollt. Also kann das sein, dass das eine viel größere Wahrheit hat, als die Wahrheit, die in der Logik drinsteckt? Das kann man, hält man ja nicht aus.
Ich möchte zwei Antworten darauf geben. Eine wissenschaftliche, eine sophistische. Die wissenschaftliche ist, die Religion definiert Wahrheit um quasi nicht der Wahrheit zu unterliegen und keine korrekten Aussagen mehr treffen zu müssen, als es Wahrheit etwas anderes als wahr. Die sophistische Antwort ist, wenn eine viel größere Wahrheit als Logik, Logos steckt da drin, als es Wort gibt, dann erhebt er sich über Gott und sieht sich als neuen Gott, als Gott der Götter, weil er eine viel größere Wahrheit hat als Logos oder Gott ist größer als sich selbst. Und aber logisch gesehen heißt es, dass er auch nicht existiert. Also es führt aufs selbe hinaus. Das ist alles Murks, Quatsch und wir können das ungeprüft in den Mülleimer werfen.
Also diese Geschichte hat für diejenigen, die sie geschrieben haben, eine viel größere Wahrheit, als Logik das hat. So sieht eine intellektuelle Bankrotterklärung aus. Entweder ist es wahr und wie ob etwas wahr ist, erprüft man mit Logik. Und wenn es der Logik nicht entspricht, kann es auch nicht wahr sein. Aber das ist ja dieser christliche Trick immer, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Also die Vernunft ist jetzt nur sozusagen nachgeordnet und es gibt noch was darüber hinausgeht. Aber entweder ist es logisch und wahr oder es ist das nicht.
Ich will zwei Sachen darauf antworten. Und zwar, wie führt man einen Beweis? Man kann ja eine Sache, die man testen will, zum Beispiel, ob der Apfel vom Stamm fällt, ne? Ich lasse ihn aus meiner Hand herunterfallen, das kann ich ja 1 Million Mal probieren. 1 Million Mal klappt es, ne? Aber es könnte ja sein, wenn ich es 1 Milliarde Mal probiere, dass er dann irgendwann nicht mehr fällt, ne? Also solche empirischen Beweise, ne, die sind nicht die allerbesten Beweise. Hingegen, wenn eine Sache logisch widersprüchlich ist, dann ist alles verloren. Logik ist stärker als Empirie. Wenn etwas logisch nicht möglich oder meinetwegen auch möglich ist, ne, dann ist das endgültig. Und und deswegen ist es also ein völliger Quatsch, dass es eine größere Wahrheit gäbe als Logik. Und zweitens, er formuliert hier sehr geschickt, und zwar wie ein Rhetoriker geschickt. Er sagt nämlich, diese Geschichte hat für diejenigen, die sie geschrieben haben, eine viel größere Wahrheit als die Logik. Ne? Und er wurde aber gefragt, ist das wahr mit Adam und Eva? Und er sagt jetzt, ja, die Leute haben es halt glaubt damals, gell? Das ist halt, das haben sie halt, das war halt für die logisch. Ne? Und das ist ja überhaupt nicht das, was er gefragt wurde. Ne? Also er weicht hier der Antwort aus.
Genau wie die Leute evangelisch.de ausweichen. Genau, da gibt es auch genau. Nicht so viele Besucher.
Ja, also Religion, ne, ist manchmal auch was zum Lachen. und manchmal auch was zum Weinen. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Die Religion ist das, was arme Leute davon abhält, reiche Leute zu ermorden.
Napoleon. Geboren 1769, gestorben 1821, war General der Ersten Republik, erster Konsul Frankreichs und schließlich Kaiser der Franzosen. Und das war die 154. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, Answers Without Questions, viele lesenswerte Artikel. Oder der Podcast von Man glaubt es nicht. Oder den YouTube-Kanal von Atheismus TV, immer live, Donnerstag, 21.15 Uhr. Und diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Iska, Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
Bye bye.
Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben.